Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 21, die Verse 14 bis 22. Unmittelbar zuvor wird der Einzug Jesu in Jerusalem berichtet. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja, liebe Gemeinde, genau dazu ruft uns der Sonntagspsalm und der Wochenspruch auf. Er ruft uns auf, unserem Gott das neue Lied zu singen, das Lied der Erlösten, das Lied der neuen Schöpfung Gottes. Weil Jesus Christus, unser Herr, vom Tod auferstanden ist und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, deshalb heißt es heute für seine Gemeinde Kantate. Singet, singet dem Herrn ein neues Lied. Jetzt ist also die Zeit des Messias. Jetzt ist die Zeit des Christus, die Zeit der Gnade, weil Jesus gekommen ist auf diese Welt und sein Kommen das Reich Gottes zum Anbruch gebracht hat. Weil das alles so ist, liebe Gemeinde, geht Jesus, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist, als erstes hinauf zum Tempel. Und dort im Vorhof, da trifft Jesus allerlei Händler und Geldwechsler, die dort im Tempelvorhof mit den Opfertieren ihr Geschäft machen. Und Jesus wendet sich in dieser Stunde gegen alle diese Verunreinigungen des Tempels, an dem Platz, wo eigentlich völlige Reinheit und die Hingabe an den lebendigen Gott im Mittelpunkt des Volkes Israels stehen sollte. Und wenn wir uns diesen Tempelvorhof vorstellen, so waren dort eben nicht nur die Händler und Geldwechsler gesessen mit ihren Geschäften. Es haben sich dort in diesem umlaufenden Tempelbezirk auch ganz viele Blinde und Lahme eingefunden, die dort um ihren Lebensunterhalt gebettelt hatten. Und als Jesus in diesen Tempelvorhof hineinging, da drängten auf einmal diese blinden und lahme Menschen zu Jesus hin. Und er heilte diese Menschen. Ich finde das reichlich merkwürdig, diese Erzählung. Ausgerechnet Blinde finden den Weg zu Jesus. Menschen, die doch selbst nicht sehen konnten und sich führen lassen mussten. Aber vielleicht finden sie ja gerade deshalb den Weg zu Jesus, weil sie sich nicht selbst für sehend hielten, nicht selbst sich für weitsichtig und klug erachtet haben, sondern weil sie eben in jeder einzelnen Sekunde ihres Lebens ihre Angewiesenheit und Hilfsbedürftigkeit erfahren haben. Weil sie eben nicht ihren eigenen Augen trauen konnten, sondern blinde Menschen sind vor allem auf ihre Ohren angewiesen. Und mit ihren Ohren haben diese blinden Menschen diese gute Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, dem Heiland, gehört. Sie haben gehört von dem Einzug Jesu in Jerusalem und ihre Augen, sie haben sie nicht davon abgehalten zu erkennen, was in jener Stunde geschehen ist. Und dann auch die Gelähmten fanden ja den Weg zu Jesus. Also diejenigen, die in ihrer eigenen Körperlichkeit, Beweglichkeit eingeschränkt waren, die gefesselt waren an ihrem Platz, ihrem Körper waren engste Grenzen gesetzt. Menschen, die sich tragen lassen mussten, aber auch ausgerechnet diese Menschen fanden hin zu Jesus. Und er heilte sie. Von Christus ging ein Segensstrom, ein Heilungsstrom aus. Leben und Kraft kommt in die Knochen der Gelähmten. Augenlicht in das Gesicht, in die Augen der Blinden. Ja, es ist die Stunde des Messias, die Zeit des Messias ist angebrochen. Der Heiland ist da, mitten in seinem Volke Israel. Und das darf auch gerade dir heute zum Trost werden. Dir, der du vielleicht krank bist oder gerade Mühe hast in deinem Leben. Dieser Christus, er ist auch dein Heiland. Komm zu ihm. Bei ihm findest du das Heil deines Lebens, das Heil deiner Seele. Bei ihm findest du Frieden mit dem lebendigen Gott und damit auch Frieden mit dir selbst. Bei ihm, da bekommst du ewiges Leben geschenkt. Und er ist auch bei dir eben in all deiner Krankheit, in all deinen Schmerzen. Und wenn es sein Plan und sein Wille ist, so kann er dich auch von deiner Krankheit und von deinen Schmerzen befreien. Und am Ende unseres Predigtabschnittes sagt Jesus ja zu seinen Jüngern, und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. An dieser Stelle, liebe Gemeinde, muss unbedingt mit einem Missverständnis aufgeräumt werden. Mit dem Missverständnis, dass einem Christen, der ja glaubt oder wenn er ja nur genügend glaubt, dass diesem Christenmenschen dann eben alle seine Wünsche auch auf Gesundung in Erfüllung gehen. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Glaube an den Heiland ist kein Mittel zum Zweck. Wir können Christus nicht gebrauchen zur eigenen Wunscheserfüllung. Glaube ist etwas anderes. Glaube heißt, dass wir als Menschen nicht an der Macht und an der Herrlichkeit Gottes zweifeln. Das heißt, dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir dieses Vertrauen auf Gott auch nicht zerstört werden lassen durch unsere inneren Nöte, Ängste und Hilflosigkeiten, dass wir auch unser Vertrauen auf Gott nicht fahren lassen, gerade jetzt, wo uns diese Welt so viel Angst bereitet in dieser Zeit der Pandemie. Glaube heißt, gegen allen Augenschein in dieser Welt und Augenschein an meinem Leibe auf den Herrn und Heiland Jesus Christus zu vertrauen. Und Glaube heißt weiter, dass wir eben unser Leben Jesus Christus anvertrauen in allen Höhen unseres Lebens und in allen Tiefen unseres Lebens. Darauf vertrauen, dass dieser Jesus mein guter Hirte ist. Und wenn wir in Beziehung zu diesem guten Hirten leben, wenn wir im Gebet mit ihm verbunden sind, dann offenbart mir Gott auch seinen Willen. Seinen Willen auch über mein persönliches Leben. Und Glauben und Vertrauen heißt dann, dass ich mich als Mensch mit meinem Willen hineinfüge in den Willen Gottes. Dass ich mich hineingebe, fallen lasse in den Plan, den Gott mit meinem Leben hat. Dass ich also lerne, mit meinem Willen in seinen Willen einzustimmen. Und genau so dürfen und sollen wir uns Tag für Tag an unseren Gott wenden. Und so wird das Gebet zur Wurzel aller unserer Lebensführung. Ein solches Gebet wird uns zum Trost und solche Gebete werden uns zum Wunder. Das Entscheidende aber ist dabei eben nicht unsere irdische Gesundung, unsere irdische Wunscherfüllung, dass unser Leben so läuft, wie wir es gerne hätten, sondern das Entscheidende ist, im Glauben an Jesus Christus deine Auferstehung aus dem Reich der Toten. Dass du lebst in Zeit und Ewigkeit. Glaube Christus, vertraue ihm dein Leben an. Er will auch dein Messias sein. Und wer das annimmt, für den wird das wahr, was Jesus verheißen hat. Wer sein Leben hinkehrt zum lebendigen Gott, wer sein Leben Jesus überlässt, ihm die Führung, diesem guten Hirten die Führung überlässt, der ist bei ihm an seiner Hand, im Leben, im Sterben und auch in Ewigkeit. Außer dieser zunächst gehörten Heilung des Blinden und der Heilung des Lahmen, geschieht noch etwas damals zum Beginn der Leidenswoche Jesu. Dieser Einzug Jesu fand also ja genau eine Woche vor seiner Kreuzigung statt. Zu Beginn der Leidenswoche Jesu ist dann noch Folgendes passiert. Kinder, die beim Einzug in Jerusalem dabei gewesen sind und die Menschenmassen haben jubeln hören, Hosianna, gelobt sei der Sohn Davids. Diese Kinder nehmen nun, die im Vorhof sich bewegt, Tempelvorhof sich bewegt haben, diese kleinen Kinder nehmen nun dieses Jubelgeschrei auf und schreien unmittelbar vor dem Tempel, Hosianna, dem Sohne Davids. Es ist ja nicht nur der Aufruhr, dass da Kinder umherrennen im Tempelvorhof, was die hohen Priester und die Sadduzäer und Pharisäer damals so in Erschrecken gebracht hat. Es war vielmehr der Inhalt dessen, was diese Kinder ausgesprochen haben. Hosianna, dem Sohne Davids. Damit haben diese Kinder also Jesus als Messias bekannt und ausgerufen. Das waren Herolde des Heilands gewesen, mitten vor dem Tempel in Jerusalem. Und das Schlimmste, so dachten die hohen Priester und die Schriftgelehrten, dieser Jesus, der lässt sich das auch noch gefallen, dass die Kinder ihn so anrufen und titulieren. Unmöglich, was die Kinder da schreien. Das ist Gotteslästerung. Und deshalb sagen dann die hohen Priester und Schriftgelehrten ja auch zu Jesus, hörst du auch, was diese da sagen? Hörst du das? Was ein Skandal! Aber liebe Gemeinde, oftmals bewahrheitet es sich. Kindermund tut Wahrheit kund. Wir kennen das alle. Es sind Kinder, deren gläubige und fromme Eltern mit ihnen beten, die ihnen aus der Schrift vorlesen, die ihnen vom Glauben erzählen. Vielleicht ist es auch die Großmutter oder der Großvater. Und es ist letztlich Gottes Heiliger Geist selbst, der die Herzen von Kindern froh macht und ihnen eingibt, was sie rufen sollen. Der Geist Gottes hat damals in diesen Kindern im Tempelvorhof bewirkt, dass sie ihre Münder aufgemacht haben und jubiliert haben, Hosianna, dem Sohne Davids. Also ausgerechnet Kinder, Unmündige, oftmals in der Gesellschaft, ja, etwas am Rande weggedrückt. Ausgerichtet, solche Kinder sprechen hier die Wahrheit aus, weil sie eben nicht ihrer eigenen Vernunft folgen, sondern in ihrer Fröhlichkeit und Offenheit dem Geiste Gottes Raum geben in ihrem Leben, weil sie sich dem Handeln Gottes zur Verfügung stellen, dem Geiste Gottes Raum geben, diesen Jubelruf durch sie auszuführen. Ähnliches können wir auch heute immer wieder erleben, liebe Gemeinde, nämlich dann, wenn fromm erzogene Kinder, die jahrelang die Bibel vorgelesen bekommen haben oder selbst gelernt haben, eingeübt haben, in der Schrift zu lesen, die den Kindergottesdienst besucht haben und dann die Jungschar und die Jugendgruppe, dass Kinder eben ganz unkompliziert, ganz frei und offen gerne über die Wahrheit Jesus Christus reden. Sie sind gerade heraus mit dem, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie freuen sich einfach an ihrem Heiland. Für Kinder ist das komplett unproblematisch. Sie glauben Jesus, sie glauben seine Wunder, sie glauben seine Auferstehung. Erwachsene hingegen, die brüten dabei oftmals ihre eigenen Gedanken mit aus. Sie bremsen. Erwachsene formulieren zurückhaltend. Sie sind Bedenkenträger. Sie wägen ab. Das Schlimmste aber ist, wenn Erwachsene anfangen, diesen offenen, vertrauensvollen Glauben von Kindern zu hinterfragen oder diesen Glauben gar zu zerstören. Auch gegen sie richtet sich das Mahnwort, das Jesus gesagt hat. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Und deshalb sagt Jesus auch zu seinen Jüngern und zu der Menschenmenge, die damals umherstand, an anderer Stelle sagte Jesus, lasset die Kinder zu mir kommen. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Als Erwachsene dürfen wir also dieses grenzenlose Urvertrauen von Kindern zu ihrem Heiland Jesus niemals antasten und zerstören. Sondern wir sollen im Gegenteil vielmehr anfangen, wie die Kinder selbst zu glauben. Und so wie die Kinder das Reich Gottes annehmen, sollen wir es als Erwachsene immer wieder auch tun. Und deshalb habe ich am letzten Sonntag bei der Taufe des kleinen Josua auch so sehr von der Verantwortung gesprochen, die die Eltern und Paten mit der Taufe ihres Kindes übernehmen. Denn Gott macht Eltern und Paten einmal dafür verantwortlich, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ob wir für unsere Kinder vor Gott eintreten, ob wir für unsere Kinder beten, ob wir unseren Kindern die Bibel vorlesen, ob wir unseren Kindern, wenn sie groß werden, diese Schöpfung Gottes, diese Welt mit den Augen Gottes auch erklären oder ob wir mit den Erklärungen dieser Welt uns zufrieden geben. Das ist ganz wichtig, dass wir den Kindern ja Stück für Stück an die Hand geben, wie diese Welt mit den Augen Gottes zu betrachten ist, wie diese Welt funktioniert. Und dass wir als Erwachsene, als Christen, den Kindern vorleben, was es heißt zu glauben, seinen Glauben zu bekennen, dass wir ja gute Vorbilder sind im Glauben. Und noch eins ist immer wieder festzustellen, dort, wo Kinder nicht in die Gemeinde mit hineingenommen werden, wo kleine Kinder in einer Gemeinde fehlen oder wo eine Gemeinde gar Kinder, kleine Kinder als Störfaktor wahrnimmt und am liebsten vor der Türe hätte, da geht einer solchen Gemeinde auch die Fröhlichkeit und die Unbeschwertheit der Kinder verloren. Da geht uns verloren dieses fröhliche, unbeschwerte Singen und Jubilieren von Kindern. Wir können uns noch gut erinnern an die Zeit in Schweigen-Rechtenbach, was für eine Freude es war, wenn der Kinderchor in der Gemeinde aufgetreten ist, wenn der Kinderchor Loblieder oder Musicals gesungen hat zum Lobe Gottes, wie die Kleinen da mit einer Fröhlichkeit von 3 bis 12 oder 14 Jahren gesungen haben und wie das die Herzen der Eltern und Großeltern berührt hat. Einer Gemeinde geht etwas verloren, wenn sie keine Kinder unter sich hat. Die gläubigen Kinder, sie können und sollen uns Erwachsenen, uns Alten, immer wieder zu Glaubensvorbildern werden. Und dann endet dieser Absatz: Jesus ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Es ist interessant, in dieser Leidenswoche Jesu, in diesen wenigen Tagen, Jesus hat keine einzige Nacht in Jerusalem selbst übernachtet. Er hat entweder draußen am Ölberg übernachtet oder eben in Bethanien. Und Bethanien lag etwa 3 Kilometer östlich von Jerusalem, etwas tiefer gelegen. Und als Jesus dann, so heißt es, am nächsten Morgen wieder in die Stadt hinaufzog, da hatte er Hunger. Und er sah einen Feigenbaum mit saftigen Blättern. Und als er näher kam, fand er an diesem stattlichen Baum keine einzige Frucht. Und Jesus verfluchte diesen Baum und sprach: Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht, und sogleich verdorrte dieser Feigenbaum. Warum wird diese Begebenheit uns auch erzählt? Was hat das alles zu tun mit dem Blinden, mit dem Lahmen und mit den Kindern? Beide Erzählungen, liebe Gemeinde, stehen in engem Zusammenhang mit dem Tempel in Jerusalem. Der Tempel, er ist ja die Präsenz und die Nähe und die Anwesenheit Gottes hier auf Erden. Hier im Tempel fand man Zugang zu dem lebendigen Gott. Hier bekommt man im Tempel durch die Opfer Vergebung all seiner Sünden. Und mit seinem Gang zum Tempel zeigte Jesus ja auch an, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Denn mit dem Kommen des Messias, da hat nun dieser Tempel in Jerusalem ausgedient. Nun fortan ist Jesus selbst der Zugang zu Gott. Christus selbst ist das Heil. Und genau das hat er ja demonstriert, unmittelbar vor dem Tempel, als er diesen Blinden und diesen Lahmen geheilt hat. Er selbst, er ist der erwartete Messias. Er ist der, auf den das Volk der Juden Jahrzehnte, Jahrhunderte schon gewartet hat. Und erkannt hatten es die Kinder. Sie haben den Messias erkannt und ihm zugejubelt. Dies alles geschah ja im Vorhof dieses Tempels. Hier hat eine Änderung des Heilsweges Gottes mit den Menschen stattgefunden. Es war ein Wendepunkt der Heilsgeschichte Gottes. Nämlich weg vom Tempel hin zum offenbarten Gottessohn Jesus Christus. Und dass diese Veränderung des Heilszuganges von uns Menschen, also weg vom Tempel zu Jesus Christus, tatsächlich stattgefunden hat, das wird später, wenige Tage später, am Vorwurf der Ankläger gegen Jesus deutlich. Denn was haben die Ankläger vorgebracht? Sie sagten: Wir haben gehört, dass er, also Jesus, gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Das war der Vorwurf der Ankläger im Prozess gegen Jesus. Und in dieser Anklage haben sie die Heilsgeschichte Gottes, die Gott in dieser Stunde gewirkt hat, ja, komplett richtig getroffen. Denn Jesus redete nämlich vom Tempel seines eigenen Leibes. Und dies alles hat sich ja erfüllt in der Stunde seiner Kreuzigung auf Golgatha. Was ist da nämlich passiert? In der Stunde, als Jesus draußen vor der Jerusalem am Kreuz genagelt, ja, zu Tode kam, seinen letzten Atemzug machte, in diesem Moment im Tempel in Jerusalem zerriss der heilige Vorhang, der von oben bis unten ungewebt war an einem Stück, der zerriss mittendurch von oben bis unten. Das heißt, das Allerheiligste Gottes ist nun nicht mehr hinter diesem Vorhang verborgen. Es ist auch nicht mehr im Tempel zu finden, sondern in Jesus Christus, dem Gottes Sohn, haben wir direkten Zugang zu Gott, zum himmlischen Vater. Der Tempel hat also ausgedient. Durch die Auferstehung Jesu hat Gott es dann alles bestätigt und besiegelt. Und jetzt, liebe Glaubensgeschwister, steigen wir noch etwas tiefer ein beim Propheten Hesekiel. Da gibt es im 47. Kapitel eine Verheißung eines wunderbaren Stromes aus dem Tempel. Dort heißt es: Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Und dieses Wasser schwillt an. Es wird zu einem großen Strom, es fließt dann hinab ins Jordantal und mündet dann am Ende hinein ins Tote Meer. Und Hesekiel, der Prophet Gottes, verkündet weiter: Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden und alles, was darin lebt und webt, wohin dieser Strom kommt, das soll leben. Und noch etwas anderes bewirkt dieser Strom: An seinem Ufer werden auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Hier wird also ein Strom aus dem Tempel Richtung Osten beschrieben. Interessant. Jesus kam ja an jenem Morgen aus Bethanien von Osten her hin zur Stadt Jerusalem. Und von diesem Weg her findet Jesus am Rande einen Feigenbaum, der eben keine Frucht trägt. Der Feigenbaum ist in der Bibel sehr oft das Symbol für Israel, für das Volk Gottes. Und die anschließende Verdorrung dieses Feigenbaumes ist eben keine Bestrafung für diesen Baum, sondern das ist ein Gerichtswort über das Volk Israel. Gott findet nämlich an Israel keine Frucht mehr. Es heißt ja im Evangelium nach Johannes, er kam, also der Gottessohn kam in sein Eigentum, also in sein Volk. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Liebe Gemeinde, mit dem Auftreten des Sohnes Gottes hat der Tempel aus Stein in Jerusalem eben ausgedient. Von diesem Tempel floss kein lebendiges Wasser mehr. Dort auf dem Tempelberg, da blieb eben nur steinernes, hölzernes und dürres zurück. Und wenige Jahre später, im Jahre 70 nach Christus, kamen die Römer, haben Jerusalem zerstört und diesen Tempel komplett abgeräumt. Der Lebensstrom Gottes, er fließt aber, er fließt jetzt von Jesus her. Jesus ist die lebendige Quelle. Zur Samariterin am Brunnen sagte Jesus: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewig nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einem Brunnenquell werden, der in das ewige Leben quillt. Und zu dem Zeitpunkt, liebe Gemeinde, wenn Jesus das zweite Mal sichtbar auf diese Welt kommen wird, da wird sich dann jene Verheißung aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 47, erfüllen. Das Gleiche sagt übrigens auch der Prophet Sacharja im 14. Kapitel. Dort sagt er im 8. Vers: Zu der Zeit, also wenn Jesus wiederkommt, werden lebendige Quellwasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte nach Westen, die andere Hälfte nach Osten. Und eben diese letztere Hälfte fließt dann eben in den Jordan hinab und von dort in das Tote Salzmeer und wird dieses Tote Meer speisen und lebendig machen. Und an den Ufern des Jordans werden zahlreiche Bäume stehen, gepflanzt an den Wasserbächen Gottes, die dem Leben der Menschen dienen werden. Liebe Gemeinde, das ist genau der Zeitpunkt, wo auch in Erfüllung geht, was Paulus schreibt in Römer 11, Vers 26. So wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird alle Gottlosigkeit von Jakob als von Israel abwenden. Gott wird dann bei seinem Volke sein und sein Volk wird bei seinem Gott sein. Das ist der Zeitpunkt, wo eben nicht nur wenige Kinder im Tempelvorhof jubilieren, sondern alle Völker und auch die Juden jubilieren werden über ihren Heiland Jesus Christus. Und bestätigt wird das alles am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung, wo es über das neue Jerusalem, das aus dem Himmel erscheinen wird. Darüber heißt es, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und dann heißt es weiter, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Throne Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und er wird sie regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wunderbar, liebe Brüder und Schwestern. Was für einen siegreichen Herrn haben wir? Und Glaube heißt, genau dem allem jetzt schon zu vertrauen, obwohl wir das nicht mit unseren Augen sehen können. Wir sind an diesem Punkt eigentlich blind wie der Blinde damals. Aber Glaube heißt, diesen Verheißungen Gottes, diesen Verheißungen des Messias zu vertrauen und diese lebendige Stadt, das neue Jerusalem, jetzt bereits zu sehen und ihm zu glauben. Das wird alles wahr werden. Lasst uns das immer wieder erkennen. Das gibt uns Hoffnung für unser Leben. Gott will uns dafür immer die Augen öffnen, dass er selbst der siegreiche Herr ist und dass von ihm aus die Ströme lebendigen Wassers fließen. So werden eben wir frei von unserer Blindheit, frei von unserer Lahmheit, frei von unserer Selbstbestimmung, unserer Selbstmächtigkeit. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus zu uns. Werdet wie die Kinder. Und er sagt, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Quelle und der Lebensstrom des Heilandes fließt durch seine Heiligen, durch seine Gläubigen. Was eine wunderbare Verheißung. Wir sind Christusträger, Träger des lebendigen Stromes Gottes hier auf Erden, liebe Gemeinde. Und dieser Jesus, er geht vor uns her und von ihm geht immer wieder Tag für Tag dieser Segensstrom aus. Er gibt uns Heilung und Rettung und das lässt uns die Münder öffnen, so wie die kleinen Kinder gerufen haben, Hosianna, dem Sohne Davids. Durch ihn wächst seine Kirche. Durch ihn wächst unser Glaube. Durch ihn bringt unser Leben reiche Frucht. In ihm erglauben wir die Gemeinschaft der Heiligen. In ihm feiern wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst. Und zwar mit all denen, die uns bereits im Glauben vorangegangen sind. So feiert Himmel und Erde Sonntag für Sonntag gemeinsam diese himmlische Liturgie. Deshalb lasst uns kräftig einstimmen in den Lobpreis der erlösten Kinder Gottes. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Amen. Der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.